Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Ich bin Sina Fröndrich und wir beginnen direkt mit dem ersten Strafprozess in Deutschland im Dieselbetrug. In München wird seit dem Vormittag verhandelt. Auf der Anklagebank sitzen Ex-Audi-Chef Rupert Stadler, der frühere Porsche-Manager Wolfgang Hatz und zwei Ingenieure. Es geht um die Frage, wer hat die manipulierten Audi-Motoren entwickelt und wer wusste wann etwas darüber. Wir können das besprechen mit Carsten Böhne. Er beobachtet den Prozess in München. Wegen Corona findet der in einem Saal in der JVA Stadler. Heimstadt. Herr Böhne, wie haben Sie denn die Angeklagten zum Prozessauftakt erlebt?
Also die Angeklagten sind wortlos an den Journalisten vorbeigegangen, sind dann im Prozesssaal verschwunden, ohne sich zu äußern. Und Rupert Stadler, der als letzter ankam, ja, wie habe ich ihn erlebt? Sein Gesicht hinter der Corona-Maske versteckt, längere Haare als sonst. Und braun gebrannt war er und er schien dann auch, ja, ich sag mal, relativ gelöst zu sein, weil er dann nämlich Wolfgang Hatz und die Anwälte von Wolfgang Hatz, also dem ehemaligen auch Porsche-Manager, die hat er dann mit einer Corona-Faust begrüßt, was ja dann, ich sag mal, von einem gewissen Selbstbewusstsein, von einer gewissen Lockerheit zeugt.
Ja, und die Verteidigung von Stadler, die hatte zu Beginn direkt ein paar konkrete Fragen an das Gericht und da ging es um die Autos der Richter.
Ganz genau. Und zwar hat der Verteidiger von Rupert Stadler die Richter, die beteiligt sind an dem Prozess, gefragt, ob sie oder Familienangehörige in der Zeit von 2009 bis 2018 Autos mit Dieselmotoren gefahren sind, die bei VW entwickelt wurden. Also sprich, ob die Richter oder jemand aus dem Haushalt quasi einen Wagen mit Schummelsoftware gefahren hat, um rauszukriegen, ob die vielleicht befangen sind. Also sprich, dass sie ganz einfach selbst betroffen sind von dem Dieselskandal. Eine Befangenheitsantrag hat der Anwalt aber zunächst nicht gestellt.
Dann schauen wir vielleicht nochmal auf die Vorwürfe der Anklageschrift. Das sind ja mehr als 400 Seiten. Welche Rolle sollen denn Stadler, Hatz und die beiden Ingenieure beim Dieselbetrug gespielt haben?
Das muss man jetzt mal auseinanderhalten. Auf der einen Seite Stadler, auf der anderen Seite die anderen, die Techniker. Bei Rupert Stadler geht es darum, im September 2015 wurde ja der Dieselskandal publik und da wirft jetzt die Staatsanwaltschaft Rupert Stadler vor, dass er nicht sofort eingegriffen hat und den Verkauf der Autos nicht sofort gestoppt hat. Die sagen, Mensch, der hätte direkt die Bremse reinhauen müssen. Aber Audi hat auch nach Bekanntwerden des Dieselskandales weiter geworben mit sauberen Fahrzeugen. Und da werden ihm ganz konkret 120.000 manipulierte Autos zur Last gelegt, Rupert Stadler, die auch nach dem Bekanntwerden weiterverkauft wurden. Ja, und bei Wolfgang Hatz und den beiden Ingenieuren, da geht es darum, dass sie verantwortlich gemacht werden dafür, dass sie die Schummelsoftware und die manipulierten Motoren entwickelt haben. Dass sie sich das Ganze ausgedacht haben, da geht es ja insgesamt um 430.000 Motoren mit Schummelsoftware, die auf den Markt gekommen sind. Und genau, bei Rupert Stadler geht es darum, er hat nicht verhindert, dass die weiterverkauft wurden. Und die Techniker sozusagen werden dafür verantwortlich gemacht oder sollen dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie diese Schummelsoftware entwickelt haben.
Ja, und die Ingenieure, die sind teilweise wohl auch geständig. Hatz und Stadler weisen die Vorwürfe zurück. Worauf stellen Sie sich als Prozessbeobachter ein?
Naja, also es wurde schon gesagt, dass wahrscheinlich auch die beiden Ingenieure Hatz und Stadler belasten könnten. Also ich stelle mich wirklich auf einen langwierigen Prozess ein, wo man versucht, der ganzen Sache auf den Grund zu gehen. Insgesamt sind ja 181 Verhandlungstage angesetzt bis Dezember 2022. Also ich glaube, da geht es richtig ans Eingemachte und auch an technische Details.
Carsten Böhne war das über den Prozessauftakt gegen Ex-Audi-Chef Rupert Stadler, den Manager Wolfgang Hatz und zwei Ingenieure. Ein Prozess, der sicherlich auch in der VW-Konzernzentrale in Wolfsburg verfolgt wird, heute allerdings nur eingeschränkt, denn VW hat zur Hauptversammlung eingeladen. Wegen der Covid-19-Pandemie wurde die verschoben und findet digital statt. Und die Pandemie wirkt sich natürlich auch auf das Geschäft des Volkswagen-Konzerns aus. Weniger Autos werden ausgeliefert, VW schreibt rote Zahlen und trotzdem peilt der Konzern noch immer für das gesamte Jahr schwarze Zahlen an. Die Kurzarbeit ist in den meisten Werken auch schon beendet. Über die Hauptversammlung berichtet Mischa Erhardt.
Viele kritische Fragen seiner Aktionäre musste sich das Volkswagen-Management anhören. Zum Beispiel, und mit Blick auf den Stadler-Prozess in München, warum Volkswagen den Dieselskandal nicht entschlossener, transparenter und konsequenter aufklärt und aufarbeitet.
Aufklärung ist nach wie vor notwendig, ganz klar. Und nicht nur die Aufklärung, sondern auch die Abstellung der Schäden. Wir haben immer noch Fahrzeuge, die durch unsere Straßen fahren, die einen viel zu hohen Stickoxidausstoß haben. Und solange das nicht abgestellt ist, ist aus meiner Sicht der Dieselabgasskandal auch noch nicht ausgestanden.
Sagt Jens Hilgenberg vom Dachverband kritischer Aktionärinnen und Aktionäre. Dieser Ansicht ist auch der Aktionärsvertreter der DekaBank. Der wirft Volkswagen vor, durch neue Meldungen zu Manipulationen an Benzinautos bei Porsche und Verdachtsfällen bei Audi würden Reputation und Kapital zerstört. Durch solche Meldungen und Strafzahlungen stünde die Aktie des Konzerns im Vergleich zu anderen Autobauern schwach da. Volkswagen sieht hier kein Problem. So habe der Abschlussbericht eines Kontrolleurs im Nachgang des Dieselskandals jüngst ergeben,
dass Volkswagen heute sicherlich ein besseres Unternehmen sei als im Jahr 2015.
So der Volkswagen-Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Dieter Pötsch. Dem setzen einige Aktionärsvertreter entgegen, dass auch im Aufsichtsrat bei Volkswagen personelle Konsequenzen gezogen werden müssten. Bessere Kontrollmechanismen seien dringend notwendig. Kritische Aktionäre stört zudem der Dividendenvorschlag in diesem Jahr. Ursprünglich geplant waren 6,50 Euro. Das aber vertrage sich nicht mit dem unsicheren wirtschaftlichen Ausblick, vor dem man stehe, sagte Volkswagen-Chef Herbert Diess.
Angesichts der weiterhin kaum verlässlich einschätzbaren wirtschaftlichen Entwicklung haben Vorstand und Aufsichtsrat Ende Juli entschieden, der Hauptversammlung eine Dividende von 4,80 Euro je Stammaktie und 4,86 Euro je Vorzugsaktie vorzuschlagen.
Das sei quasi die Belohnung für die gute Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr. Dazu Jens Hilgenberg.
Also auf der einen Seite zu sagen, wir zahlen Milliarden jetzt aus an Aktionäre und auf der anderen Seite zu sagen, wir wollen Kaufbeihilfen, wir wollen einen Rettungsschirm. Das ist tatsächlich nicht nachvollziehbar und nicht nur vom VW, die anderen Konzerne stehen ja genauso Gewehr bei Fuß, wenn es darum geht, Steuergelder abzugreifen. Aber es ist tatsächlich aus unserer Sicht nicht redlich.
Bei aller Kritik gibt es auf betriebswirtschaftlicher Ebene jedenfalls auch positive Nachrichten aus Wolfsburg. Für September bereits erwartet der Konzern Autoverkäufe über dem Niveau des Vorjahres. Die Zukunft sieht Volkswagen in der Elektromobilität und sieht sich dabei unter anderem durch Kooperationen im wichtigsten Elektromobilitätsmarkt China auf gutem Weg. Die größte Herausforderung besteht nach Aussage von Herbert Diess weniger in der Umstellung auf Elektromobilität. Anspruchsvoll für deutsche Autobauer wie Volkswagen sei vor allem das zunehmend digital vernetzte und automatische Fahren.
Von der Volkswagen-Hauptversammlung Mischa Erhardt. Ja, die Hauptversammlung und Ex-Audi-Chef Stadler vor Gericht. Die Autobranche heute mal wieder im Fokus. Konrad Busen ist unser Börsenreporter in Frankfurt am Main. Herr Busen, wie wird denn vor allem der Stadler-Prozess bei Ihnen gesehen?
Also sehr, sehr aufmerksam wird das alles hier an der Börse verfolgt. Denn die Frage ist ja, wird jetzt Altes nur noch mal aufgekocht oder kommen neue, auch aktienkursrelevante Details ans Licht? Fragen zum Prozessbeginn gegen Rupert Stadler habe ich vor unserer Sendung Guido Reinking gestellt. Er war jahrelang Chef der Zeitschrift Automobilwoche, ist jetzt freiberuflich unterwegs als Experte und Analyst für die Autobranche. Zuerst wollte ich von Guido Reinking wissen, ob er dieses Mammutverfahren jetzt für angemessen hält.
Also die strafrechtliche Verfolgung ist sicher angemessen. Es ist nur die Frage, ob die zu einem befriedigenden Ergebnis führt. Und ich fürchte, dass das sehr schwierig sein wird, weder dem einen noch dem anderen nachzuweisen, dass er sich persönliche Schuld auf sich geladen hat. Denn ich glaube, dass gerade solche Fälle, solche großen Wirtschaftsstrafsachen, gehen doch leider meistens aus wie das Hornberger Schießen.
Kann es trotzdem eventuell noch Wirkungen geben, auch auf den Aktienkurs in den nächsten 2 Jahren? Jeden Dienstag und jeden Mittwoch müssen die Angeklagten ja an insgesamt 181 Hauptverhandlungstagen in München-Stadelheim antreten. Also da kommt doch noch wahnsinnig viel an Details und auch an Medienberichten darüber. Das könnte doch auch den Markt noch mal treiben und Anleger verunsichern.
Die Anleger werden sicherlich verunsichert dadurch. Gut, der Aktienkurs von VW hat sowieso sich schlecht entwickelt in den vergangenen Jahren. Das hat natürlich diverse Gründe. Da ist der Dieselskandal nur einer. Und die Frage ist natürlich auch, wird es die Kunden betreffen? Bisher haben wir ja gesehen, dass der Marktanteil des VW-Konzerns sich wenig verändert hat in den vergangenen 5 Jahren. Das heißt, eigentlich hat sich am Point of Sale, also im Verkaufsraum, im Showroom, gar nicht so viel geändert. Aber klar, unangenehm für die Marke und für das Unternehmen ist es sicherlich, dass jetzt jahrelang noch immer und immer wieder das Thema dieses Skandal in den Medien hochgespielt wird.
Rupert Stadler, der ehemalige Audi-Chef, war ja mal sowas wie ein Musterknabe. Er soll aber auch dafür verantwortlich sein, dass Jahre nach Bekanntwerden der Motorenmanipulationen schmutzige Audi-Modelle als Clean Diesel verkauft wurden. Ist das ein Zeichen dafür, dass, ich sag mal, der das wirklich total falsch eingeschätzt hat?
Ich denke schon, dass er das falsch eingeschätzt hat. Nicht nur Rupert Stadler oder Winterkorn, sondern auch die nachfolgenden Manager haben das Thema falsch eingeschätzt. Sie haben gedacht, na gut, wir werden jetzt ein paar Milliarden bezahlen und dann wird das schon erledigt sein. Aber es sind ja mittlerweile über 30 Milliarden geworden und es ist noch nach wie vor noch gar nicht am Ende. Es sind noch längst nicht alle Dieselfahrer, die mit solchen Betrugsfahrzeugen unterwegs sind, entschädigt worden. Also das heißt, da kommt noch eine Menge auf den Konzern zu.
Warum hat das eigentlich den Volkswagen-Konzern so krass getroffen und die anderen Hersteller, bei denen auch nach und nach rauskam, dass es falsche Angaben gab und auch solche Trickmechanismen eingebaut wurden, nicht oder viel weniger? Oder täuscht mich mein Eindruck?
Nein, der Eindruck täuscht gar nicht. Also das ist tatsächlich merkwürdig. VW hat natürlich in einem Umfang betrogen, der schon über das hinausgeht, was man anderen Unternehmen vorwerfen kann. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man sich zum Beispiel die europäische Abgasgesetzgebung anschaut, das ist auch einfach ein schlechtes Gesetz. Da steht nämlich drin, dass ein Dieselfahrzeug, um Motorschäden vorzubeugen und um vorzubeugen, dass zum Beispiel der Abgasstrang beschädigt wird, darf tatsächlich die Abgasnachbehandlung in bestimmten Situationen runtergefahren werden. Und diese Situationen sind nicht sehr genau beschrieben. Da steht zum Beispiel drin, wenn es sehr kalt oder sehr warm ist, dann kann die Abgasnachbehandlung runtergefahren werden. Was jetzt kalt oder warm bedeutet, ist offenbar jedem selber überlassen. Das Gesetz war da wenig konkret und da wird auf die Autoindustrie noch einiges an Diskussionen und da werden auch noch juristische Schritte zukommen, denn ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Richter doch sagen wird, so wie die Industrie das interpretiert und ausgenutzt hat, war das nicht in Ordnung. Also da werden auch andere Autohersteller sicherlich sich nochmal vor Gericht verantworten müssen, was diese Thematik anbetrifft.
Sagt Guido Reinking, freiberuflicher Autoexperte. Übrigens, heute berichtet das Magazin Business Insider, dass bei Porsche neue Tricksereien hochgekommen seien. Da geht es um Benzinmotoren und auch um den Vorwurf, dass bei offiziellen Abgastests manipuliert worden seien. Der Aktienkurs von VW heute bei 137,66 €, also das ist der Stand im Moment, ein Minus von knapp 1%.
Dann bleiben wir noch bei der Autobranche. Beim Autozulieferer Continental, da tagt der Aufsichtsrat heute und es soll ordentlich gespart werden.
Ja, und das wird natürlich mit Spannung auch an der Börse erwartet, welche Details da heute von der Aufsichtsratssitzung kommen. Im Vorfeld der Aktienkurs von Continental 1,3% niedriger.
Das Streitgespräch zwischen US-Präsident Trump und dem demokratischen Bewerber Biden, welche Rolle spielt diese Auseinandersetzung, die wir da gesehen haben, für die Börsenentwicklung?
Es ist natürlich einer der großen Unsicherheitsfaktoren und die Art und Weise, wie das gestern ablief und wie vor allem Trump sich aufführte, also da kann man nicht erwarten, dass Anleger Vertrauen fassen, zumal die schwierige wirtschaftliche Lage an allen Ecken und Enden heute wieder spürbar wird. Der Disney-Konzern hat etwa 28.000 Stellenstreichungen angekündigt, der Öl- und Gaskonzern Shell 9.000. Da ist es kein Wunder, dass der DAX heute verliert. Im Moment 0,6% niedriger dasteht als gestern Abend bei 12.748 Punkten.
Ja, und die weiteren Staatshilfen für den angeschlagenen Reisekonzern TUI, die sind einen Schritt vorangekommen.
Ja, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes hat eine spezielle Wandelanleihe von TUI gezeichnet, über 150 Millionen Euro Wandelanleihe. Das heißt, das kann später in Aktien umgewandelt werden. Letztendlich könnte der Bund damit einen 9%igen Anteil von TUI erwerben. Übrigens 9,5% ist der Zinssatz, der mit dieser Anleihe einhergeht. Also der Bund lässt sich seine Hilfe teuer bezahlen. Trotzdem TUI-Aktien heute 2,5% im Plus.
Und vom Biopharmaunternehmen CureVac gibt es Neuigkeiten. Welche denn?
Die Forschung an einem Corona-Impfstoff läuft nach Plan und das honorieren die Anleger mit einem Plus für den Aktienkurs von knapp 10%.
Dann schauen wir noch auf Euro-Rente-Gold.
Der Euro wird heute bei einem $1,17,12 gehandelt, kaum verändert gegenüber gestern. Unverändert gegenüber gestern die Umlaufrendite der deutschen Staatsanleihen bei minus 0,55%. Gold aber steigt weiter. Der Preis für die Unze Feingold im Moment $1,886,37. Das ist $3,97 mehr als gestern um diese Tageszeit.
Konrad Busen war das aus der Frankfurter Börse. Die Autobranche, besonders die Zulieferer, sind unter Druck. Auch das Gastgewerbe, der Tourismus, die Luftfahrt, Corona hat überall Spuren hinterlassen. Doch am Arbeitsmarkt geht es trotzdem wieder etwas aufwärts. Zumindest gab es im September weniger Arbeitslose als im August. Doch im Jahresvergleich, da stieg die Arbeitslosenquote. Mehr von Wolfram Welzer.
Bundesagenturchef Scheele hat ein paar Tage Urlaub und so dürfte sein Stellvertreter Daniel Terzenbach heute eine leichte Erholung des deutschen Arbeitsmarkts verkünden.
Der Rückgang vom August auf den September ist im Rahmen der Herbstbelebung üblich. Allerdings der Umfang des Rückgangs ist etwas stärker als üblich.
2.845.000 Menschen sind Mitte des Monats arbeitslos, im Sinne der offiziellen Definition gewesen, entsprechend einer Quote von 6,2%. Die Bundesagentur weist aber auch die Zahl der Unterbeschäftigten aus. Sie enthält auch diejenigen, die wegen Krankheit, Weiterbildung, Sprachkursen oder Ähnlichem kurzfristig nicht für einen Job zur Verfügung stehen. Diese Unterbeschäftigung umfasste im September 3.613.000 Menschen, entsprechend einer Quote von 7,7%. Was die Positivmeldungen vom Arbeitsmarkt ebenfalls relativiert, das ist der Vorjahresvergleich. Gut 600.000 Arbeitslose mehr sind es als im September 2019. BA-Vorstand Terzenbach schlüsselte diese Zahl heute genauer auf.
Das heißt aber nicht, dass alle 600.000 Menschen ihren Job verloren hätten. Das gilt für knapp ein Viertel. Die anderen drei Viertel haben andere Ursachen. Zum Beispiel weniger Arbeitslose konnten einen Job antreten als gegenüber den Vorjahren, wo die Beschäftigung im Schnitt um ungefähr 500.000 gestiegen ist. Aber auch Maßnahmeteilnehmerinnen von Bildungsmaßnahmen, Aktivierungsmaßnahmen haben nach Ende keinen Job gefunden. Oder auch, dass wir weniger Aktivierungs- und Bildungsmaßnahmen für unsere Menschen anbieten konnten, für die wir die Verantwortung tragen.
Die größte Zahl ist aber nach wie vor die der Kurzarbeiter. 4,24 Millionen im Juli, laut Hochrechnung. Aktuellere und präzisere Zahlen liegen noch nicht vor. Aber auch hier sei der Trend positiv, so Daniel Terzenbach.
Die Anzeigen, und das ist der Indikator, was gerade am aktuellen Rand passiert, sind im September in Höhe von 85.000 Personen von Unternehmen gemeldet worden. Um das zu vergleichen, das ist ungefähr das Ende der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2010.
Waren es im April vor allem Gastronomie und Dienstleistungen, die das Gros der Kurzarbeit ausmachten, so hat sich zum Herbst hin das Bild verändert.
Wenn wir mal in die Struktur der deutschen Wirtschaft schauen, sehen wir, dass fast 40% aus dem verarbeitenden Gewerbe aktuell stammen. Wir sehen wieder eine Verschiebung zu den, ich sag mal, üblichen Verdächtigen, zu den üblichen Strukturen der Kurzarbeit, wie wir sie vor Corona kannten.
BA-Vorstand Terzenbach im Beitrag von Wolfram Welzer. 5G, das wird der neue Standard für das mobile Internet. Eine Frage ist allerdings mit oder ohne den chinesischen Ausrüster Huawei. Laut einem Handelsblattbericht ist die Sache schon so gut wie geklärt. Demnach werde es keinen pauschalen Ausschluss geben, aber wegen hoher Hürden wäre Huawei de facto trotzdem raus. Johannes Kuhn ist unser Beobachter dafür im Hauptstadtstudio. Mit ihm habe ich gesprochen und gefragt, wie sehen Sie das? Ist die Sache gegen Huawei schon entschieden?
Nun, der Gesetzentwurf wird gerade noch geschrieben und zwischen den Ministerien abgestimmt. Und wie entschieden das Ganze ist, hing heute Vormittag ein bisschen davon ab, wen man fragt. Das Wirtschaftsministerium dementiert zum Beispiel und sagt, die Gespräche dauern noch an. Andere halten das für entschieden. Und das zieht sich auch durch die Debatte, die ja sehr erhitzt geführt wird. Worum geht es? Fest steht, dass es bei allen 5G-Ausrüstern neben einer technischen Prüfung der Komponenten auch eine politische Prüfung geben wird. Das haben Außen- und Sicherheitspolitiker der Großen Koalition ja durchgesetzt. De facto heißt das ja für Huawei, wie nahe ist die Firma am chinesischen Staat und dessen Überwachungsplänen? Und diese Prüfung werden sicherlich das Auswärtige Amt, das Wirtschaftsministerium und auch das Innenministerium, das ja für IT-Sicherheit zuständig ist, vornehmen. Wahrscheinlich auch das Kanzleramt. Da ist nun die Frage, wie wird entschieden? Nach Mehrheit oder müssen sich alle vier Ressorts einig sein in der Ablehnung? Und das Handelsblatt schreibt, nur wenn alle vier Ressorts die Zulassung genehmigen, wird der Hersteller zugelassen. De facto würde das Auswärtige Amt, das ist bekannt, das sicherlich verweigern. Huawei wäre also aus dem Spiel. Und zudem soll, zuerst hieß es, man prüft nur das Kernnetz, die Kernkomponenten und nicht die Peripherie. Die Unterscheidung war sowieso kritisch. Und jetzt sagt man, man prüft alles und prüft auch alles politisch. Man macht sozusagen den Prozess auch im Falle von Huawei etwas bürokratischer und damit etwas länger, was natürlich auch die Firmen, die Equipment von Huawei nehmen, dazu führt, dass diese Firmen unter dem Strich länger warten müssen, bis sie ihre Sachen ausrollen können.
Ja, und eine Firma ist ja die Deutsche Telekom. Die will nicht auf Huawei verzichten. Das hat sie schon deutlich gemacht. Was würde denn jetzt ein Ausschluss Huaweis für die Telekom und auch für andere Telekommunikationsunternehmen bedeuten?
Ja, wie schon in Großbritannien und ja de facto auch in Frankreich müssten die Provider nicht nur auf einen vergleichsweise günstigen Anbieter für die Komponenten verzichten, sie müssten auch die alten Komponenten austauschen, weil Huawei schon im 4G-Netz verbaut ist und auf das 4G-Netz baut auch 5G auf. Das wird teuer, die Telekom beklagt, dass das Milliarden kosten wird und man sagt auch in der Branche, 5G wird dadurch nicht so schnell kommen, flächendeckend, wie wir es uns wünschen. Gewinner bei dem Ganzen wären Nokia und Ericsson, die europäischen Anbieter, die teurer sind, auch Samsung drängt inzwischen in diese Lücke und mittelfristig zeigt sich schon jetzt, hat man daraus gelernt, glaube ich, dass man bei diesen Technologien, wenn wir jetzt gucken Richtung 6G, also schon die nächste Stufe, dass man da weggeht davon, sich so abhängig zu machen von einzelnen Anbietern, sondern eher in Richtung Open Source, Open RAN heißt das in dem Fall, geht. Das heißt bessere Kombinierbarkeit, Interoperabilität, die Komponenten müssen nicht von einem Anbieter kommen, egal wer dahinter steckt. Das ist, glaube ich, was man gelernt hat, aber was sich natürlich dann erst in 10 Jahren zeigen wird. Jetzt gucken wir erstmal nach vorne. In den nächsten Wochen wird es den Gesetzentwurf geben und da muss man dann, glaube ich, ganz genau gucken, wie der vom formuliert ist, denn das habe ich beim Thema Huawei gelernt. Am Ende ist es wirklich dann wichtig, wie genau diese Prüfkriterien und die Zuständigkeiten formuliert sind.
Einordnung waren das von Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio. Nach der Krise müsse Deutschland wieder schnell normal haushalten. Das hat heute die Kanzlerin in der Generaldebatte im Bundestag angemahnt. Der Entwurf für 2021 sieht eine Neuverschuldung von 96 Milliarden Euro vor. Gestern wurde der von Finanzminister Olaf Scholz vorgestellt und ist heute ein Thema in der Wirtschaftspresseschau.
Finanzminister Scholz versucht, aus der Schuldennot eine Tugend zu machen. Nicht handeln wäre viel teurer als handeln, lautet unverdrossen seine Vorwärtsverteidigung. Mochte man ihm in der Anfangsphase des Kampfes gegen das unbekannte Virus zustimmen, wird das Argument nun ärgerlich. Um handeln oder nicht handeln geht es nicht mehr. Schließlich sind mehr als 200 Milliarden Euro Schulden für Corona-Programme längst beschlossen. Jetzt geht es darum, wie viel der Staat noch tun sollte. Denn die Wirtschaft erholt sich schon. Zu diesem Bild passt es nicht, dass die Große Koalition weitere 100 Milliarden Euro neue Schulden für 2021 veranschlagt. Die Neue Osnabrücker Zeitung findet es erstaunlich, was alles möglich sei, wenn eine Pandemie und ein Bundestagswahlkampf zusammenfallen. Geld spielt dann vorerst keine Rolle mehr. Es ist allerdings unfair, nur Bundesfinanzminister Scholz wegen der generösen Krisenpolitik zu loben oder zu kritisieren. Der Etat 2021 ist genauso das Werk der Union, die ihn am Ende mittragen wird. Bildlich gesprochen schießt nicht nur Scholz mit der Bazooka, auch Bundeskanzlerin Merkel und die Union feuern aus allen Rohren, um vor der Bundestagswahl nur ja nicht in die Defensive zu geraten. Ob das viele Geld, das sich der Staat nun erneut leiht, wirklich gebraucht wird, steht indessen in den Sternen. Die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr sind Thema in der Süddeutschen Zeitung. Busse, die nicht fahren, geschlossene Kindergärten, das nervt. Und weil gerade Corona ist, nervt es besonders. Haben wir es nicht schon schwer genug? Schon, aber darum geht es nicht. Denn was ist denn jetzt mit den berühmten Corona-Helden in den Kitas, Gesundheitsämtern, im Nahverkehr? Ihre Arbeit wurde in den vergangenen Monaten stärker wahrgenommen als je zuvor. Und die neue Wertschätzung wollen die Beschäftigten auf dem Gehaltszettel materialisiert sehen. Das ist ihr gutes Recht und dazu gehört, ihre Forderungen auch warnstreikend vortragen zu dürfen. Eine Gesellschaft muss das aushalten können, auch in einer Krise. Aus Sicht der Berliner Morgenpost wirkt der Warnstreik fehl am Platz. Während andere Branchen ums Überleben kämpfen und der Staat Milliarden aufwendet, um die Wirtschaft zu stabilisieren, fordert Verdi weniger Arbeitszeit und mehr Urlaub für die Mitarbeiter im ÖPNV.
Das war die Wirtschaftspresseschau und damit endet Wirtschaft am Mittag. Und hier folgen jetzt um 14 Uhr die Nachrichten und anschließend dann Deutschland heute mit meiner Kollegin Sabine Schmidt. Mein Name ist Sina Fröndrich. Tschüss.